ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen hier in diesem Podcast im Wesentlichen über den Ukraine-Krieg, die militärischen und militärpolitischen Aspekte, aber auch über Dinge, die dieser Krieg ja quasi alle nach sich gezogen hat. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Die Folge 351 ist das heute. Der Inhalt ausschließlich die aktuelle militärische Lage und die Beantwortung vielleicht der einen oder anderen Hörerfrage dazu. In der zweiten Folge dieser Woche, das wird dann also die 352 sein, die wir morgen veröffentlichen, dann ein Schwerpunktthema, und zwar der NATO-Gipfel in Ankara. In der vergangenen Woche konnten wir ja nicht abschließend darauf eingehen, weil der Gipfel zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch lief. Aufzeichnungszeit ist Donnerstag, 16. Juli 2026. Wir haben es jetzt kurz vor 12:30. Am Mittag zu hören, das Ganze dann wieder auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Zu Beginn dies noch. Heute beginnt, bezogen auf den Podcast, wieder eine Zeit, die insoweit ein bisschen besonders ist, als dass Sie, Herr Bühler, im Urlaub sind und trotzdem für unseren Podcast zur Verfügung stehen. Also ich sehe da immer ein bisschen alt gegen Sie aus, denn ich mache ja auch Urlaub, im August übrigens, bin dann aber für diese Zeit vollständig raus. Christian Erl wird mich da wieder vertreten. Also insoweit auch heute schon mal ein besonderes Dankeschön, dass Sie sich auch im Urlaub die Zeit nehmen. Und die ist ja nicht auf die reine Dauer der Aufzeichnung beschränkt, diese Zeit, die Sie sich nehmen. Ne?
Na, jetzt machen Sie sich aber kleiner, als Sie sind. Sie werden ja auch im August die Medienberichte verfolgen, wenn Sie am Strand sitzen oder liegen oder den einen oder anderen Podcast verfolgen, damit Sie ja gleich wieder einsteigen können. Das ist nämlich der Punkt. Man muss es kontinuierlich beobachten, was dort in der Ukraine und um die Ukraine herum passiert. Da kann man nicht einfach pausieren, ein paar Wochen im Jahr und dann wieder anfangen und irgendwie einsteigen.
Und jetzt haben Sie sich, ohne sich persönlich zu nennen, auch gleich mit inkludiert. Aktuell sind Sie in Albanien?
Ja, ne? Ja, wir sind in einem kleinen Ort an der Südküste Albaniens. Wenn ich da zum Fenster rausschaue, sehe ich die griechische Insel Korfu. Also dort sind wir jetzt angekommen nach insgesamt 4 Tagen Reise durch verschiedene Länder.
Albanien ist ja schon längst kein Geheimtipp mehr und wird es wohl noch viel weniger sein, wenn dort dann tatsächlich mal ein Ressort der Familie Trump stehen sollte. Wissen Sie eigentlich, wie bei diesem Vorhaben der Stand der Dinge ist? Also es gibt immer noch die großen Flamingo-Proteste, man sagt ja auch Flamingo-Revolution sogar dazu. Dieses Luxusprojekt soll ja auch in Südalbanien entstehen.
Ja, das soll auf der Insel Sasan entstehen. Sasan liegt etwas nördlich von hier, vor der Stadt Flora. Sasan ist heute immer noch militärisches Gebiet, ist aber für touristische Ausflüge offen. Da kann man also rauf zu bestimmten Zeiten. Die Insel war in der Diktatur von Enver Hoxha absolutes militärisches Sperrgebiet. Die Sowjetunion sogar durfte dort einen Hafenstützpunkt nutzen, bevor die Verbindung Albanien und Sowjetunion zerbrach in den 60ern irgendwann mal. Von dort aus kontrollierte die Sowjetunion auch die Adria mit U-Booten nach dem Zusammenbruch der albanischen Diktatur dann in den 90er Jahren. Blieb die Insel außerhalb von geringer militärischer Nutzung der neuen albanischen Armee weitgehend unbewohnt und ungenutzt. Um die Insel herum hat sich deshalb auch in der Lagunenlandschaft am Festland, also gegenüber der Insel, im Osten ein besonders schutzwürdiges Tier- und Pflanzenleben herausgebildet, also mit Delfinen, Meeresschildkröten, Mönchsrobben, Seegraswiesen, Korallenriffen und in den Lagunen am Festland, deshalb sage ich das, eben auch Flamingos und deshalb Flamingo-Protest oder Flamingo-Revolution. Und deshalb ist dieser Teil der Adria das größte Meerschutzgebiet Albaniens. Und an dieser Insel Sasan hat nun die Familie Trump-Kushner Gefallen gefunden und will dort, so wird es berichtet, 4 Milliarden investieren in ein Resort. Es gibt dagegen Proteste hier in Albanien, haben Sie ja angesprochen. Mittlerweile schon seit 2 Monaten. Gestern Abend sah ich im Fernsehen die 46. Demonstration in täglicher Folge. Manchmal sind es mehrere 10.000 Teilnehmer. Kürzlich sah ich in Deutschland, im deutschen Fernsehen, eine Demonstration auf der Hauptstraße in Tirana. Das waren sicher eine hohe fünfstellige Zahl von Menschen, also knapp 100.000, so etwa würde ich das so schätzen. Aber das hat sich etwas gemildert jetzt, die es auch Feriensituation und die Demonstranten sind auch im Urlaub, sind auch an der See. Also gestern, das waren ein paar hundert maximal, was ich da von den Nachrichten mitbekommen habe. Das ist allerdings, muss ich eins vielleicht noch dazu sagen, es ist eine Vermischung des Naturschutzes. Hier gibt es doch sehr viel aktive Albaner, die versuchen, ihr Land weitgehend zu schonen, gerade die Küstenbereiche mit den großen Schutzgebieten, ehemals auch militärische Gebiete mit den Lagunen, die es dort gibt. Eine Vermischung also des Naturschutzes mit innenpolitischen Themen, der Unzufriedenheit mit der Regierung von Präsident Rama, den Vorwürfen der Korruption und Vetternwirtschaft hier in Albanien und der Unterdrückung der Oppositionsparteien. Also die Opposition spielt da auch eine Rolle, aber wie gesagt, es werden weniger. Aber nicht auszuschließen, dass nach dem Sommer ein heißer Herbst hier folgt. Stand der Dinge ist so, Präsident Rama sagte auch neulich, ja, wenn jemand 4 Milliarden investieren will in unser Land von 2,5 Millionen Einwohnern, dann kann man da eigentlich schlecht Nein sagen. Und es ist auch richtig, dass sich Rama insbesondere für den Aufschwung des Tourismus gerade hier in Südalbanien eingesetzt hat. Es wird hier ein Flughafen, wird hier an einem Flughafen gebaut, soll ausgebaut werden zu einem internationalen Flughafen, gerade auch nördlich der Stadt Flora. Und es gibt Verkehrsinfrastruktur, eine neue Autobahn, einen neuen Tunnel, der das mühsame Überwinden des Passes hier in die Region, in die Südregion Albaniens vermeidet. Also es wird hier Erhebliches investiert, auch von staatlicher Seite, um den Tourismus hier zu fördern.
Klar, die Freude, wenn jemand investieren will, aber ob das dann am Ende wirklich Trump und seine Familie sein muss, da kann man doch drüber diskutieren. Braucht man auch nur mal die Nachbarn von Trump in Mar-a-Lago befragen, wie die das finden, wie mit denen umgegangen wurde. Da gibt es ja auch, oder gab es zumindest, ziemlich großen Ärger. Das ist Albanien.
Und das ist ein Muster, wissen Sie, da ist ein Muster, das zieht sich hoch bis Bosnien-Herzegowina, wo also Familienmitglieder oder auch politisch nahestehende, die Familie eines ehemaligen Sicherheitsberaters von Trump auch, da persönliche Interessen haben, auch beim wirtschaftlichen Ausbau von Bosnien-Herzegowina. Wir hatten das auch, glaube ich, mit Herrn Erl irgendwann mal besprochen.
Ich wollte noch sagen, das ist jetzt Albanien, ganz kurz noch, aber wie wir sie kennen, bleiben sie ja nicht dort, sondern reisen wahrscheinlich wieder kreuz und quer über den Balkan in ihrem Urlaub. Wie ist denn der Plan diesmal?
Also wir bleiben zunächst eine Weile hier in Südalbanien und dann wollen wir in die Hauptstadt Tirana. Dann stehen Montenegro, Kosovo, Serbien auf dem Programm, so quasi auf der Rückfahrt Richtung Deutschland.
Okay. Dann kommen wir zum eigentlichen Podcast-Inhalt. Wir sind also beim Ukraine-Krieg. Bevor wir zur aktuellen militärischen Lage kommen, Herr Bühler, kurze Frage zu Meldungen, die relativ aktuell sind, nämlich dass der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow seinen Hut nehmen musste. Denkt man sich wieder, Mensch, was ist da nur los in der Ukraine? Fedorow hat sich ja offenbar nichts zu Schulden kommen lassen in Sachen Korruption oder ähnlichen Dingen, sondern der musste aus anderen Gründen gehen, wieder einer. Und mittlerweile gibt es da sogar Proteste in der Ukraine für Fedorow. Können Sie uns erklären, was da genau los ist?
Nein, das kann ich natürlich nicht. Die Meldung ist ja tatsächlich heute Morgen oder gestern Abend, waren die ersten Meldungen da heute. Wenn man heute die ukrainischen Zeitungen anschaut, dann gibt es da tatsächlich Proteste dagegen, zumindest Fragen, warum ist das so? Es gibt naturgemäß, wenn keine Gründe genannt werden, Spekulationen. Und da ist eine plausible, es scheint da atmosphärische Störungen zwischen dem Generalstab zu geben und der Leitung des Ministeriums in Person, also General Sirski und der Minister. Und Selenskyj will einfach diese Störungen nicht haben im täglichen Miteinander innerhalb dieses Krieges. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Es ist die Frage, was wird mit Minister Fedorow? Ich glaube, er hat so gute Arbeit geleistet in den letzten 6 Monaten mit der Reform der Streitkräfte, mit der Digitalisierung, mit dem Ausbau der Drohnenkapazitäten, dass Präsident Selenskyj nicht an ihm vorbeigehen wird, wenn es irgendeine Position zu vergeben gibt, jetzt im Rahmen der Regierungsumbildung, die für ihn passt.
Ich habe eine Stimme dazu gelesen heute früh. Ich glaube, das war die von Gustav Gressel. Allerdings habe ich auch nur mehr oder weniger die Überschrift gelesen. Da hieß es an die Adresse von Präsident Selenskyj: Ja, auf diese Art und Weise, so verliert man Kriege. Habe ich Sie jetzt recht verstanden, dass Sie dieses sich so weit aus dem Fenster lehnen, dann auf jeden Fall nicht machen wollen und schon ein bisschen für verfrüht halten?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen. Und wenn Sie nur die Überschrift gelesen haben, dann kann ich das ja nicht kommentieren.
Okay, ja, gut rausgefunden. Dann kommen wir mal zur aktuellen Lage. Kurzer Überblick wieder zu Beginn. Herr Bühler, Fragezeichen?
Ja, die aktuelle Lage ist, und das ist eigentlich eine gute Nachricht, sie ist unverändert. Die Ukraine hält mit den Landstreitkräften die Verteidigung am Boden. Die Ukraine hat Erfolge bei den strategischen Luftoperationen, insbesondere aber auch bei den operativen Luftoperationen. Und die Russen halten dagegen. Ihre Sommeroffensive allerdings kommt nicht in Schwung, auch wenn seit Anfang Juli jetzt intensivere Gefechtshandlungen zu beobachten sind in 2 Schwerpunktbereichen. Das ist einmal der Festungsgürtel und etwas nördlich davon der Raum Kupiansk. Ansonsten ist die Lage an der Front so, dass die Front von oben betrachtet kaum verändert wird. Es gibt hier und da Vorstöße der Russen, es gibt Gegenangriffe der Ukraine. Aber das ist nichts, was auf eine schnelle Veränderung hindeutet. Insgesamt ist die Lage aber auch so, dass man von einer Wende nach wie vor nicht sprechen kann. Also es wäre verfrüht, jetzt in Optimismus zu gehen und sagen, die Ukraine hat es nun geschafft und alles andere ist eine Frage der Zeit. Das ist nicht so. Aber der Trend spricht im Augenblick für die Ukraine.
Ich nehme daraus auch, dass es jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll erscheint und vielleicht auch gar nicht notwendig, heute noch weitere verschiedene Brennpunkte an der Front durchzugehen, weil da zwar gekämpft wird, aber sich nicht sonderlich viel verschiebt, was das Territorium betrifft. Aber die Menschen sterben natürlich an der Front weiterhin.
Genau. Vielleicht 2 Punkte noch gemessen an der Zahl der täglichen Angriffe. Hat Russland die Intensität der Frontkämpfe schon erhöht, das habe ich gerade angedeutet. Dies wird aber weiterhin mit hohem russischen Verlust erkauft. In der vergangenen Woche waren es regelmäßig deutlich über 1000 Verwundete und gefallene Soldaten, an mehreren Tagen über 1400 und an einem Tag, nein, an 2, ich muss die gestrige Nacht dazu rechnen, den gestrigen Tag dazu rechnen, 1600 gefallene und verwundete Soldaten. Und dem stehen gegenüber nach wie vor, dass etwa 1000, eher darunter, Verträge pro Tag geschlossen werden. Also hier ist eine Differenz, die sich langfristig so auswirken wird, dass immer weniger Soldaten tatsächlich gut ausgebildet an der Front zur Verfügung stehen. Der tschechische Präsident Pavel sagte dieser Tage, Putin hätte die Option und könnte eine weitere Mobilmachung anordnen, so wie wir sie Ende 2022 schon mal erlebt haben. Das würde allerdings bedeuten, dass es dort erhebliche Widerstände in Russland gibt. Und deshalb denke ich mal, warten wir ab, was nach den Wahlen passiert. Vor den Wahlen, denke ich, tut sich gar nichts in dieser Richtung. Und nach den Wahlen besteht diese Möglichkeit. Aber ob diese Risiken und diese Probleme dann auch in Kauf genommen werden durch Putin und in Kauf genommen werden können letztlich, das wird sich zeigen.
Ich habe vorhin auch gerade eine Meldung gelesen, die berichtet von Äußerungen des CIA-Direktors John Ratcliffe, der sagt, wenn russische Soldaten auf dem Schlachtfeld ankommen, dann haben die eigentlich nur eine Überlebenszeit von ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und als Grund hat er genannt, dass so viele Angriffsdrohnen mit künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Vielleicht können wir das demnächst ja auch mal noch ein bisschen uns näher anschauen. Künstliche Intelligenz bei Drohnen, was das bewirkt. Das wollte ich nur kurz mit einfügen, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Und dann glaube ich...
Das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Da muss man den Zusammenhang wissen und erkennen, indem er das gesagt hat. Das ist eine Zahl, die würde ja dazu führen, dass die Front lokal sofort zusammenbrechen würde. Aber es ist richtig, die Leute sind nicht richtig ausgebildet und sie haben auch deshalb eine geringe Überlebenschance. Und sie werden als junge Soldaten von den Älteren nach vorne geschickt und tragen dadurch ein größeres Risiko als die Erfahrenen. Und das wird von den Vorgesetzten auch toleriert, manchmal auch angeordnet.
Und ich glaube auch, es ist schwer, den Wunsch von Joachim Schmidt aus Iserlohn immer zu erfüllen. Also der schreibt in einer Mail, das kann ich mal kurz zitieren, vielen Dank für Ihre hochinteressante Arbeit. Allerdings vermisse ich bei den Lageberichten oft etwas Menschliches, zum Beispiel wie oft die Truppen ausgetauscht werden oder wie man als Frontsoldat die massiven Bombenangriffe überhaupt überleben kann. Zitat Ende. Nun war es gerade mal sozusagen ein bisschen menschlich, aber ich glaube, wir müssen hier schon auf dem Boden dessen bleiben, was wir auch tatsächlich leisten können. Alles andere wäre unseriös. Also ich war nicht an der Front, Sie, Herr Bühler, auch nicht. Also können wir auch nicht wirklich Menschliches aus erster Hand berichten. Wir können das punktuell an einigen Stellen tun, können dort Leute zu Wort kommen lassen, die dort waren, die beispielsweise dort geholfen haben. Das tun wir ja auch. Darüber hinaus wird es dann eigentlich immer schwierig. Also so sehe ich das jedenfalls. Wie geht es Ihnen, Herr Bühler?
Ja, das sehe ich eigentlich genauso, wobei es sehr viele gute Dokumentationen gibt, in allen großen Sendern, auch in den Mediatheken abrufbar. Ja, ich kann mich an einige Dokumentationen erinnern, aus denen ich vieles gezogen habe, die Bilder, die man da sieht. Auf der anderen Seite, Sie haben vollkommen recht, wir können nicht beide die Front besuchen. Da hätten die Ukrainer viel zu tun, wenn sie ständig Besucher hätte, außer denen, die tatsächlich ihre Arbeit als Korrespondenten vor Ort machen und für uns eigentlich auch die Augen darstellen an der Front, die uns auch die entsprechenden Bilder geben, um das Ganze in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen.
Naja, vielleicht verstehe ich auch den Terminus etwas Menschliches, ein bisschen anders als Herr Schmidt, also der Schreiber der Mail über Truppenbewegungen, kann man ja sicher auch aus der Entfernung einiges sagen. Das tun Sie auch immer wieder, Herr Bühler, ne?
Ja, die Rotation der Truppenteile ist zwingend, weil erschöpfte Soldaten nicht das bringen können, was sie sollen, auch wenn sie es wollten. Es ist also eine Form der Fürsorge für die Soldaten. Auf der anderen Seite eine Pflicht für die Vorgesetzten, für Rotation zu sorgen und damit dieses nicht eintritt, diese Erschöpfung nicht eintritt. Und hier hat Ende April General Sirski verbindliche Regeln befohlen. Bei Nichteinhalten drohen Disziplinarstrafen und auch strafrechtliche Verfolgung für die Führungskräfte, also die Kommandeure, Kompaniechefs und dergleichen, bis hin auch zur Ablösung von Kommandeuren, die es auch schon mittlerweile gegeben hat, von Brigadekommandeuren beispielsweise. Die Regeln besagen, keiner darf mehr als 2 Monate in vordersten Stellungen eingesetzt werden. Nach Ablauf dieser Zeit muss der gesamte Truppenteil innerhalb eines weiteren Monats herausgelöst sein. Und zusätzlich ist eine ausreichende Versorgung der Soldaten sicherzustellen. Und da schreibt dieser Befehl von Lebensmitteln, von Wasser, von Munition und so weiter eigentlich Selbstverständlichkeiten, die man nicht gesondert anordnen muss, sondern da muss man darauf vertrauen und da kann man darauf vertrauen, dass Kommandeure das auch beachten. Jedenfalls, wenn ich jetzt meinen Erfahrungshintergrund mit dazu nehme, meine Erfahrungen in der Bundeswehr oder auch bei anderen NATO-Streitkräften. Anlass war aber da in der Ukraine ein Skandal, von dem ich gelesen habe. Das war die 14. Mechanisierte Brigade, das muss im April gewesen sein. Deren Soldaten waren monatelang ohne ausreichende Versorgung in den vordersten Stellungen an der Front eingesetzt worden. Und die Fotos dieser ausgemergelten Soldaten gingen durch die ukrainischen Medien und lösten dann in der Öffentlichkeit in der Ukraine eine Empörung aus. Und das war der unmittelbare Anlass für diesen Befehl, wobei da auch der Minister Fjodorow eine Rolle spielte, denn er hat von Anfang an gesagt, mit Dienstantritt, dass dieses Problem gelöst werden muss.
Okay, schauen wir kurz auf das, was zumindest medial diesen Krieg aktuell auszumachen scheint, die gegenseitigen Luftangriffe. Also das ist nicht falsch verstehen, ich meine, das ist gar nicht kritisch. Natürlich reicht es für die Ukraine nicht, mit Drohnen, Marschflugkörpern, vielleicht Raketen, Ziele in Russland anzugreifen. Also wenn sie am Boden nicht dagegenhalten würde, dann wären diese Luftschläge natürlich viel weniger wert und in manchen Fällen vielleicht auch gar nicht machbar. Aber das, was den Russen besonders zusetzt und von dem sich die Ukraine natürlich auch einiges verspricht, sind nun mal diese Luftangriffe, von denen es ja auch in den vergangenen Tagen nicht wenige gegeben hat. Wie erfolgreich waren die denn?
Also vielleicht zunächst zu Ihrer Vorbemerkung. Ja, das wäre tatsächlich falsch anzunehmen, dass eine Seite von beiden, Russland oder Ukraine, wenn die keinen Erfolg auf dem Boden hat, jetzt versuchen würde, na, dann versuchen wir es mal mit Luftangriffen. So ein Angriffskrieg oder auch ein Verteidigungskrieg, wenn man die Ukraine nimmt, gilt also für beide Seiten, der verläuft auf unterschiedlichen Ebenen. Also auf der strategischen Ebene, der operativen Ebene und der taktischen Ebene. Und der verläuft auf mehreren Operationslinien gleichzeitig. Alle Operationslinien über alle Ebenen hinweg haben ein gemeinsames Ziel. Alle bedingen sich gegenseitig, ihre Effekte beeinflussen sich und stellen oft die entscheidende Grundlage für den Erfolg einer anderen Operationslinie dar. Soweit also die Theorie. Es ist tatsächlich nicht so, dass das alles getrennt ist, sondern es ist alles ein Ganzes und wird auch von beiden Generalstäben als Ganzes betrachtet.
Okay, dann versuchen wir es mal sortiert zu besprechen. Sie haben ja die verschiedenen Ebenen genannt. Ich würde mich vielleicht trotzdem mal heute auf eine Ebene konzentrieren, weil es ja sonst wirklich sehr, sehr viel würde, nämlich auf die strategische Ebene, was die Luftangriffe betrifft. Wie erfolgreich waren die?
Also wir sind bei den Ukrainern jetzt.
Genau.
Hier hat man ja schon seit 2023 die russische Ölindustrie als Ziel ausgemacht, in der Absicht, die Finanzquelle des Krieges so zu reduzieren, dass sie nicht mehr so sprudelt. Gleichzeitig wird dadurch eine Treibstoffknappheit erzeugt, die jetzt auch die russische Armee erreicht hat und die russische Wirtschaft insgesamt schwer schädigt. Und der russischen Bevölkerung, das ist also ein weiterer Effekt, und der russischen Bevölkerung nunmehr tatsächlich zeigt, ihr seid im Krieg und sie erleben diese ganze Treibstoffkrise nun flächendeckend in fast allen Regionen Russlands. Es fehlt zurzeit mindestens 35% des in dieser Jahreszeit benötigten Treibstoffs. Die Tendenz ist steigend. Im Juni waren es noch 25%. Beim letzten Mal habe ich eine andere Betrachtungsweise genommen und habe gesagt, das sind 45-50% Kapazitätsausfall bei den Raffinerien. Aktuell haben die Ukrainer in den vergangenen 8 Tagen 5 Raffinerien angegriffen und diese durch nachfolgende Brände schwer beschädigt. Mindestens 6 Raffinerien, die im Juli angegriffen wurden, sind außer Betrieb. Dazu gehört auch die große Raffinerie in Omsk. Bei weiteren ist der Status unklar. Zweites Ziel sind die Angriffe auf größtenteils Treibstoff- und Öltanker auf dem Asowschen Meer. Ukraine hat im Juli jeden Tag manchmal mehr als ein Dutzend Tankschiffe mit Drohnen angegriffen und in Brand geschossen. Der Hintergrund ist zweifach. Auf der einen Seite sind es Schiffe der Schattenflotte, die im Raum Rostow Öl für den Export laden und dann ins Schwarze Meer wollen. Und zweitens sind es kleinere Tanker, die mit Treibstoff beladen sind und die in Richtung Krim unterwegs sind, um den dort dringend benötigten Treibstoff abzuladen. Zusätzlich wurden in der vergangenen Woche die Öl- und Treibstoffladehäfen im Raum Rostow am Don angegriffen, um schon die Beladung der Schiffe dort zu unterbinden. Wir haben in den letzten Tagen nichts gehört von Angriffen auf die Rüstungsindustrie, die wir jetzt seit Wochen auch als zusätzliches Ziel immer wieder unter die strategischen Luftangriffe eingeordnet haben. Aber ich glaube, dass hier ein eindeutiger Schwerpunkt gesetzt worden ist auf die Ziele, die ich gerade genannt habe.
Okay, wenn wir uns die eingesetzten Waffen bei den strategischen Angriffen mal anschauen, da sind die Ukrainer offenbar weiter darauf angewiesen, im Prinzip fast ausschließlich auf Drohnen zu setzen. Ne?
Ja, das kann man so sagen, auf weitreichende Drohnen, auf Langstreckendrohnen. Also in manchen Nächten müssen Hunderte von Drohnen eingesetzt worden sein, um diese Wirkung zu erzeugen.
Und Abschussquoten der Russen, wissen Sie darüber was? Ich lese immer nur, wie viele Drohnen die Russen abgeschossen haben, aber nirgendwo eine Angabe dazu, wie viel die Ukraine eigentlich losgeschickt hätten.
Genau. Also wir kennen nur aus russischen Stellen, wie Sie sagen, das, was sie abgeschossen haben, in absoluten Zahlen. Manchmal sagt der russische Generalstab auch gar nichts. Dann ist man auf die lokalen Vertreter der russischen Regionen angewiesen, die sich öffentlich äußern und muss das zusammenrechnen. Wir wissen aber tatsächlich nichts über die Gesamtzahl eingesetzter Drohnen. Und deshalb können wir auch keine Abschussquote insgesamt so darstellen, wie es bei den russischen Angriffen der Fall ist.
Dann schauen wir auf die russischen Angriffe in der Tiefe. Hier war auf jeden Fall die ukrainische Hauptstadt wieder wohl eines der priorisierten Ziele, auch in der vergangenen Nacht ja wieder.
Ja, Kiew und andere Großstädte im Ostteil der Ukraine. Es bleibt dabei, die russischen strategischen Angriffe sind gegen die zivile Infrastruktur gerichtet, zuweilen gegen einzelne Rüstungsanlagen, wie neulich bei dem schweren Luftangriff gegen Kiew, bei dem es mehr als 50 Tote in einer Nacht gegeben hat. Hier wurde mal ein Rüstungsbetrieb angegriffen. Nachfolgend gab es stundenlange Sekundärexplosionen, wir hatten darüber gesprochen, die zunächst nicht erklärbar waren. Aber jetzt haben Ermittlungen ergeben, und das kommt in den ukrainischen Medien, dass illegal Sprengstoff mitten in der Stadt gelagert worden ist, offensichtlich durch eine Zulieferfirma. So muss man sich das insgesamt erklären. Und hier scheint es jetzt so zu sein, dass die Strafverfolgungsbehörden da die Ermittlungen übernommen haben und die Schuldigen dort ermittelt werden. Insgesamt waren die vergangenen Nächte geprägt durch tägliche Nachtangriffe mit 94 Drohnen bis zu 146 Drohnen gestern Nacht, also in der Nacht zu Donnerstag. Fast regelmäßig waren einzelne Iskander-Raketen, also ballistische Raketen, dazugemischt, also von 2 bis 8, ebenso wie einige Marschflugkörper auch von 2 bis 9 etwa. Aber es waren keine massiven Einsätze dabei, wie wir sie zuletzt in der Nacht zum 6.7. erlebt haben.
Lassen sich denn bei den Russen weitere Schwerpunktziele ausmachen? Also man kann ja zumindest den Eindruck haben, dass beispielsweise Tankstellen dazugehören. Ich meine, Raffinerien brauchen die Russen ja nicht mehr angreifen, das haben sie eh schon alles kaputt gemacht.
Ja, seit 2 bis 3 Wochen greifen sie auch Tankstellen in der Ukraine systematisch an. Etwa 150 sollen zerstört worden sein in dem gleichen Zeitraum. Sie wollen wohl damit die gleichen Effekte erzielen wie die Ukraine, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade in Russland, aber auch bei einigen von uns im Westen. Die Ukraine hat keine Ölraffinerie mehr, hat nur noch eine Gasraffinerie in Kharkiv. Die größte Ölraffinerie, sagten sie gerade, das ist in Kremenchuk, es liegt die in der Region Poltawa. Zentral in der Ukraine, die wurde von den Russen bereits zu Anfang des Krieges 2022 völlig zerstört. Und deshalb müssen alle Treibstoffe überwiegend eingeführt werden, weil auch andere kleinere Raffinerien nicht mehr verfügbar sind, weil sie entweder stillgelegt sind oder sich in den besetzten Gebieten befinden. Ja. Aber man muss dazu sagen, und das relativiert das Ganze ein Stück weit, Bei den, wenn man diese 150 Tankstellen betrachtet, die Ukraine hat mehr als 5000 Tankstellen, sodass sich das nicht so auswirken wird wie die ukrainischen Angriffe auf Russland.
Ist aber schon interessant zu vergleichen. Also das Zerstören der Raffinerien und dann die Auswirkungen, hatten Sie auch angedeutet, die Ukraine konnte sich schon ziemlich lange darauf einstellen, dass sie ihren Sprit woanders herbekommen muss. Aber es hat natürlich auch was mit der Größe des Landes und dem, ich sag mal, quasi Hinterland zu tun, also von dem man den Sprit dann bekommen kann, dass es den Russen vergleichsweise schwerfällt, diesen Ausfall zu kompensieren.
Naja, Russland ist eben eine Ölnation und raffiniert ihren Bedarf an Treibstoffen selbst in großen Raffinerien landesweit in einem Riesenland. Das meinen sie jetzt mit auch mit Hinterland. Sie kaufen aber jetzt Treibstoffe ein. Belarus ist einer der größten Exporteure nach Russland. Belarus unterliegt nicht den Sanktionen, deshalb ist es da möglich. Kasachstan ist ein weiterer Staat. Iran, das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch erst kürzlich mitbekommen. Die führen den Treibstoff über das Kaspische Meer ein. Oder auch die Russen kaufen es auf dem globalen Markt über die Schattenflotte und entsprechende Zwischenhändler.
Anderer Aspekt, es gibt eine Feststellung der Vereinten Nationen. Der Monat Juni war der tödlichste für ukrainische Zivilisten seit dem Frühjahr 2022. Das ist ja sicher auch kein Zufall und sagt ja auch ziemlich deutlich was aus über eine der Stoßrichtungen der russischen Angriffe.
Ja, das sind die Luftangriffe insbesondere, das sind aber auch die Gleitbombenangriffe, auch aus der Luft. Wie zuletzt in Sumy in diesen Tagen mit mindestens 5 Toten und über 30 Verletzten. Die Zahl von getöteten Zivilisten in der Ukraine, die lag so bei knapp 400, meine ich, Anfang die ersten Monate. Aber auch in den Jahren 23 auch über 181, wie es heute ist. Also deshalb verstehe ich jetzt die Überschrift nicht. Das ist aber müßig. Einer ist schon zu viel. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Zahl 181 herkommt und die von den Vereinten Nationen hier zitiert worden ist.
Aber es geht ja eigentlich auch noch weiter. Ne? Offenbar sind auch Orte, in denen kranke Menschen behandelt werden, also Krankenhäuser, Sanitätseinrichtungen, auch immer öfter im Visier der Russen.
Ja, also das Muster ist ja bekannt. Wir hatten ja schon einige Male davon gesprochen. Die Angriffe auf das Rote Kreuz, das ist ja das Kennzeichen im Völkerrecht, beziehungsweise in islamischen Staaten der Halbmond. Das sind ja geschützte Einrichtungen, ob sie nun zivil sind oder militärisch, beides. Hier sprechen wir über die zivilen Krankenhäuser und Sanitätseinrichtungen. Und da sagen die Ärzte ohne Grenzen, das sind systematische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Die Angriffe sind zu konsistent, zu häufig und zu präzise, um zufällig zu sein. Das ist ein Muster und Muster haben eine Absicht dahinter. Und das ist sehr deutlich. Die Weltgesundheitsorganisation spricht Ende 2025 und sie wird von den Ärzten ohne Grenzen zitiert. Sie spricht von 2800 dokumentierten Angriffen mit Drohnen, Raketen, Gleitbomben und Artillerie Ende 2025. Und wir haben hier schon Juli 2026. Das sind nochmal deutlich mehr. Und es kommen die drauf, die nicht dokumentiert werden konnten, weil es kleine Einrichtungen waren, weil es nicht öffentlich so bekannt geworden ist, weil es Doppelschläge sind, die Rettungskräfte nach einem Angriff dann ins Visier nehmen. Also dergleichen mehr, es sind also mindestens von 2800 plus das, was noch zu dokumentieren ist im Laufe des Jahres 2026.
Okay, Herr Bühler, zum Schluss will ich mal noch speziell zum Einsatz bzw. zur Produktion russischer ballistischer Raketen was fragen. Iskander zum Beispiel, dazu hatten Sie sich ja in der vergangenen Woche ausführlich geäußert. Und deswegen hat uns Martin Görlitz geschrieben. Konkret geht es ihm um die Folge 349 vom 8. Juli. Ich zitiere aus seiner Mail. In der genannten Folge sagte Herr Bühler in Bezug auf Iskander-Raketenbestände in Russland, vor dem Krieg habe es bei Raketenbrigaden zum Beispiel in Kaliningrad und St. Petersburg ca. 250 Iskander gegeben. Und, jetzt zitiert er sie wörtlich, jährlich können sie etwa 50 bis 60 nachproduzieren. Ende des Zitats, das auf sie zurückgeht. Und weiter im Zitat der Mail, beim ISW las ich heute eine Zahl, die eine Produktion in dieser Größenordnung pro Monat angibt. Könnten Sie hierauf nochmal eingehen? Zitat Ende. Er hat auch einen Anhang mitgeschickt, den ich Ihnen auch habe zukommen lassen, Herr Bühler. Daran ist zu lesen, dass diese Aussage mit 50 bis 60 nachproduzierten Iskander auf einen Generalmajor des ukrainischen Militärgeheimdienstes zurückgeht. Ich glaube, Vadim Skibitsky heißt er. Was meinen Sie?
Also, ich habe mir das angesehen, als Sie mir das vor einer Woche oder so zugeschickt haben. Ich habe nun jetzt den ISW-Bericht nicht mehr lesen können, weil es einfach zu kurz vor der Abreise war. Aber ich sage Ihnen, das wäre eine Zahl von über 700 pro Jahr. Das ist überhaupt nicht plausibel. Die Produktion von Feststoffraketen, wie es die Iskander ist, und mit dieser komplexen Steuerung, elektronischen Steuerung, mit den Navigationssystemen, das ist so eine komplexe Angelegenheit, dass eine solche Zahl nicht plausibel ist. Ich empfehle bei solchen Fragestellungen mal bei Fabian Hofmann nachzuschlagen. Fabian Hofmann ist Doktorand an der Universität Oslo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und befasst sich mit solchen Fragestellungen, Potenzialen, mit Produktionskapazitäten, mit Wirkungsweise von ballistischen Raketen und anderen Flugkörpern. Und der spricht das in gleicher Größenordnung an. Wenn ich erinnere, die Obergrenze liegt bei ihm bei 100. Sie könnte auf 150 erhöht werden über die Zeitachse. Ich habe aufgrund meiner Quellen und meiner etwas vorsichtigen Art, mit solchen Zahlen umzugehen, gesagt, 50 bis 60 pro Jahr. Mag sein, dass das sich etwas ausweitet, wie ich es gerade angedeutet habe, aber nicht mehr. Also diese Zahl ist nicht plausibel und definitiv nicht die richtige Zahl.
Okay.
Egal, wer sie gesagt hat, egal aus welchen Motiven heraus, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja.
Damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge. Einen kleinen Hörtipp habe ich noch. Russland braucht ja dringend neue Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine. Und weil der Bedarf so groß ist, wirbt Moskau gezielt Kämpfer auch aus anderen Ländern an. Zum Beispiel Indonesien, Malaysia, Kambodscha. Wie funktioniert dieses System? Darum geht es im Podcast 11KM, Putins Kanonenfutter, wie Russland global für die Front rekrutiert. Und die Recherche zeigt, mit welchen Versprechen die Männer angeworben und wie sie in russischen Trainingslagern auf den Fronteinsatz vorbereitet werden. Die Folge gibt es dann in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir in die Shownotes. Ich sage nochmal den Titel des Podcasts 11KM. Putins Kanonenfutter, wie Russland global für die Front rekrutiert. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann können Sie schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, die nächste Folge veröffentlichen wir morgen, Freitag. Was ist das? Der 17. Juli 2026. Dann soll es ausführlich um den letzten NATO-Gipfel in Ankara gehen. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.